Und wir sind in dieser Reihe der Evangelien quasi, wenn man so will, am Ende angekommen. Es gibt ja nur vier Evangelien und heute deshalb Faszination Johannesevangelium. Faszination Johannesevangelium, bisher eben Matthäus, Markus, letztes Mal Lukas und heute eben Faszination Johannesevangelium. Einer der wichtigsten und bekanntesten Bibelverse steht dort, Johannes 3, Vers 16. Und es kann uns sogar passieren, dass wir irgendwie eine Sportübertragung angucken, wo viele Menschen sind und da hält jemand John 3,16 hoch, also Johannes 3, Vers 16. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich habe das schon mal gesehen, bei irgendwelchen Olympiaden oder was, plötzlich taucht da jemand auf und hält es irgendwo hoch. Das passt eigentlich gar nicht zu dem Sport. Das ist irgendein Christ, der möchte einfach, dass die Menschen, die diese Veranstaltung sehen, das viel Wichtigere mitbekommen, nämlich was hier steht in Johannes 3, Vers 16. Ich glaube, die meisten von uns kennen den Vers, aber ich möchte, dass wir ihn zusammen mal laut lesen. Ja, lesen wir das mal zusammen, bitte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also diesen Vers, ich weiß gar nicht, ich kenne den, solange ich denken kann. Das ist irgendwie so bekannt, diese Bibelstelle, und ich glaube, so geht es vielen von uns, Johannes 3, Vers 16. Es ist einer der bekanntesten Bibelstellen überhaupt der ganzen Bibel, der Heiligen Schrift, und ist eigentlich auch die Zusammenfassung von dem, was uns Johannes, der Evangelist, sagen möchte. Johannes 3, Vers 16. Es gibt auch noch andere ganz bekannte Bibelstellen im Johannesevangelium. Ein paar werden wir heute zumindest ansatzweise sehen. Eine will ich zitieren aus Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist ein Absolutheitsanspruch, den Jesus da aufstellt, der ihm unglaublich viel Ärger einbringt. Je länger die Erde besteht, desto mehr. Wie kann man das sagen? Wie kann der behaupten, er wäre der einzige Weg? Was ist denn mit den anderen Wegen? Führen nicht viele Wege nach Rom? Ja, nach Rom schon. Aber nicht zu Gott. Ja, wenn man da Ärger hat mit diesem Vers, wenn das jemand hört oder jetzt mitbekommt, Internet oder so, nicht bei mir beschweren. Ich habe das nicht gesagt, das hat Jesus gesagt. Und wir müssen uns dann überlegen, ob wir es besser wissen wie er, ob wir es besser können wie er oder ob er recht hat. Und wenn er recht hat, dann ist es eine starke Aussage, dass nur in dem Namen Jesus das Heil ist. Gut, ich habe gedacht, ich bringe so einen kleinen Test mit. Kann man jetzt nichts gewinnen, vielleicht einen Gnadenkaffee oder so. Wie bekannt ist das Johannesevangelium? Ich habe da einfach nur ein paar Fragen, muss das jetzt auch nicht laut reinrufen. Man kann es für sich mal kurz überlegen. In Kapitel 6 speiste Jesus 144.000? Nein, 12 Apostel auch nicht, die Dreieinigkeit auch nicht, 5.000. Also wer jetzt 5.000 geantwortet hat, so innerlich, kannst du mal einen kleinen Punkt geben, 5.000. Petrus hieb das rechte Ohr des Malchus ab. Das ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Eigentlich wollte er ihn köpfen, aber da kannte sich mehr mit Angeln und Netzen aus, nicht so sehr mit Schwertern, und hat da halt rumgefuchtelt und war ziemlich dramatisch. Man kann das lesen. Finden wir auch im Johannesevangelium diese Geschichte. All das finden wir im Johannesevangelium. Deswegen ja auch die Frage hier, wie bekannt ist das? Das Johannesevangelium hat genau 21 Kapitel. Welche Frau war zuerst am leeren Grab? Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hat. Das ist auch eine interessante Geschichte, was es mit dieser Frau auf sich hatte und hat. Maria Magdalena, ja, ganz, ganz starkes Zeugnis, dass so jemand als erste quasi Zeuge ist der Auferstehung Jesu. Ich hatte da auch schon mehrfach Dinge dazu gesagt. Im 10. Kapitel steht was über den guten Hirten. Ja, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Das sind so bekannte Stellen, alles aus dem Johannesevangelium. Ich glaube sowieso, dass die meisten Stellen, die wir kennen, dass die wahrscheinlich im Johannesevangelium stehen. Das ist einfach so bekannt, ist so eingängig ist. Die Stimme eines Predigers in der Wüste war, wer war denn das? Johannes der Täufer. Also nicht Johannes, der das geschrieben hat, war ein anderer, sondern Johannes der Täufer, der die Menschen getauft hat zur Vergebung der Sünde, eine Bußtaufe, der hat die Menschen am Jordan getauft. Die Margret Schindler ist momentan ja auch in Israel, hier aus dem Leitungskreis, kennen ja die meisten. Und die war auch bei einer Taufe dabei, am Jordan, hat mir ein Bild geschickt, wo Leute im Jordan getauft wurden. Ja, wir taufen hier in der Gnadenkirche und andere werden im Jordan getauft, ist egal. Ist nicht irgendwie eine besondere Bedeutung. Das Wasser des Jordans ist nicht heiliger wie das Leitungswasser hier. Das ist ganz wichtig. Ja, das wäre ja ein magisches Denken. Ja. Man muss auch nicht im See, Fluss, Meer oder Rhein oder Donau oder Neckar oder hier getauft werden. Wichtig ist, dass halt ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Wer da mehr wissen will, der wird in 2 Wochen da einiges erfahren. Dann, mit wem sprach Jesus über das Neugeborenwerden? Ja, mit dem Nikodemus, mit diesem frommen Menschen, mit diesem Pharisäer, mit diesem Schriftgelehrten, mit diesem religiösen Führer, wo er sagt, wunder dich nicht darüber, Nikodemus, dass ich dir sage, die Menschen müssen von Neuem geboren werden. Und wenn du heute nach Villingen gehst, heute ist ja sonniger Sonntag, und du würdest Leute fragen, Entschuldigung, sind Sie von Villingen, ja? Was heißt eigentlich Neugeburt? Was heißt denn von Neuem geboren werden? Dann wird man ganz komische Blicke ernten. Das ist so eine Frage. Ja, wie? Aber Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ist scheinbar wichtig, dass mit diesem von Neuem geboren werden. Das waren noch so ein paar Gedanken, könnte man noch viele mehr Fragen stellen. War mir so wichtig, ich starte jetzt einfach mit diesem ersten Punkt. Wer ist dieser Johannes? Wer ist das überhaupt? Und da habe ich wieder ein paar Beispiele, auch außerhalb der Schrift. Das ist allerdings auf die Bibel bezogen. Da steht dann häufig dieses Kata Ioannen, also nach Johannes. So finden wir das in diesem griechischen Text. Ich habe jetzt mal die deutschen Buchstaben verwendet. Und Irenäus, der hat gesagt, nach Matthäus, nach Markus und nach Lukas hat auch Johannes, der Jünger des Herrn, also einer der 12. Lukas, letztes Mal war ja keiner der 12, das ist einer der 12, hat Johannes, der Jünger des Herrn, der auch an seiner Brust lag, seinerseits ein Evangelium herausgegeben. So wurde es etwa im Jahr 160 nach Christus schon gesagt. Und dass dieser Johannes, einer der 12 war, für Bibelleser ist das klar. Ja? Aber damals gab es ja gar keine Bibel. Immer dran denken, da gab es ja gar keine. Ja? Papias hat gesagt, ist auch schön, so mal solche Geschichten mal zu hören, so wie das früher so war, solche Zitate. Wenn aber einer, der den Alten nachgefolgt war, mit Alten waren die 12 Apostel gemeint. Wenn aber einer, der den Alten nachgefolgt war, des Weges kam, dann habe ich stets nach den Worten der Alten mich erkundigt. Also was Andreas, das war einer dieser Alten, oder Petrus gesagt hat, oder Philippus, oder was Thomas, oder was Jakobus, oder was Johannes, oder was Matthäus, also der Levi, oder was sonst einer der Jünger, dieser 12 Apostel des Herrn gesagt hat. Das muss man sich so vorstellen, das war eine Zeit, da in dieser Zeit lebten quasi Menschen, die mal den echten Johannes getroffen hatten. Den echten, wie sie heißt, Petrus. Sagt, du warst doch dabei. Und der Papias hat gesagt, wenn ich so einen getroffen habe, der die Alten mal noch gesehen und boah, da habe ich gleich gefragt, wie war denn das und so. Ja, und heute sind über 2000 Jahre vergangen. Ja, ist enorm, wie sie das verändert hat. Heute können wir noch in die Schriften reingucken. Es gibt keine Aufzeichnungen, es gibt keine Bilder, keine Filme. Wir haben nichts an Original, aber die Dinge wurden quasi übermittelt, überliefert. Und das hat sich dann festgesetzt im Neuen Testament. Und kein antikes Schriftstück ist so zuverlässig wie die 4 Evangelien in der Antike. Absolut zuverlässig. Wir können diesen 4 Evangelisten, diesen Evangelien, natürlich auch den anderen Schriften im Neuen Testament glauben. Da gibt es so viele Hinweise. Das kann nicht, kann man wirklich so sagen, das kann nicht erfunden sein. Wenn heute jemand behauptet, die ganze Geschichte mit Jesus ist eine reine Erfindung, der Mensch irrt sich, ganz sicher. Auch Atheisten geben dem Recht und sagen, dass es Jesus gegeben hat, da kommen wir nicht dran vorbei. Gott gibt es natürlich nicht, aber Jesus gab es. War natürlich nicht Gottes Sohn, so würden die Atheisten sagen, aber an der Person Jesu kommen wir nicht vorbei. Und das Beste, was wir über Jesus finden, finden wir in den Evangelien. Ich habe jetzt eine Bibelstelle gewählt am Ende des Evangeliums aus Johannes 21, also ganz am Schluss. Hat ja nur 21 Kapitel. Und da wird nochmal deutlich, um wen es da geht. Also das heißt dann so mittendrin, also am Ende dieses Buches, Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte. Könnte man sagen, die hat er die anderen nicht lieb gehabt. Doch. Aber mit dem Johannes, da war einfach irgendwie, das wird so betont. Da war einfach so eine Betonung, den er lieb hatte. Der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Das war die Frage dieses Jüngers. Da taucht noch kein Name auf, nur dass er an der Brust Jesu lag und diese Frage gestellt hat. Herr, wer ist's, der dich verrät? Und als Petrus diesen sah, also diesen Jünger, der an der Brust Jesu lag, wir wissen, es ist Johannes, aber da steht es noch nicht. Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Was wird denn mit dem? Was wird denn aus dem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme oder bis ich wiederkomme, was geht dich an? Folge du mir nach. Also lass doch jetzt mal diese Fragen, was mit anderen, achte doch mal auf dich, auf dein Leben. Nicht immer, was die anderen machen. Bleib du mal da bei dir selber, folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt gar nicht. Entstand ein Gerücht. Ja. Sogar unter den Jüngern, also Gerüchte, das ist so irgendwie so menschlich, ist, ganz schnell kann man was falsch verstehen. Entstand also dieses Gerücht, dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihnen gesagt oder zu ihm, nämlich dem Petrus gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme oder wiederkomme, was geht's dich an? Und dieser ist der Jünger, der das bezeugt in diesem Evangelium und das Evangelium aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Der Johannes benutzt bewusst nicht seinen eigenen Namen. Der macht einen Schritt zurück, das möchte er nicht. Er nennt die anderen, er kennt sie ja, er war mit unterwegs, aber er möchte jetzt nicht sich da irgendwo in den Vordergrund stellen. Das hat er nämlich früher oft gemacht. Der hatte ganz merkwürdige Ideen, der Johannes. Mit seinem Bruder, dem Jakobus. Die nannte man Donnersöhne. Also was das heißt, die konnten es donnern lassen. Die konnten es krachen lassen. Und die hatten ganz komische Ideen manchmal. Und die wurden verändert. In der Zeit, als sie mit Jesus unterwegs waren, ihr Wesen wurde verändert. Und darum nennt man Johannes auch den Apostel der Liebe. Niemand schreibt so viel über Liebe wie Johannes. Niemand schreibt so viel über Liebe wie Johannes. Und dieser Johannes ist eben Sohn des Zebedäus und der Salome. Da gibt es ein paar Bibelstellen. Ich möchte nur die erste uns mal vorlesen aus Matthäus 4, weil das, finde ich, ganz interessant ist. Matthäus 4, ab Vers 18. Da steht, das ist jetzt so die Geschichte, als Jesus die Jünger beruft. Als er aber am See von Galiläa entlang ging. Wir stellen uns das so vor, Jesus geht so entlang. Alleine, ganz alleine. Sah er zwei Brüder, Simon Petrus und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze, übrigens, und auch ihr Beruf und auch ihre Familien. Sie hatten ja Familien. Und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, jetzt mit denen, 20 war sie zu dritt, wenn man so will, sah er zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes, Söhne des Zebedäus, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten, waren also auch Fischer. Und er rief auch sie, und sie verließen sofort das Schiff und ihren Vater und ihre Familien und folgten ihm nach. Dieses Familien steht nicht drin, aber es ist völlig selbstverständlich, dass sie Familien hatten. Von Petrus wissen wir es, Schwiegermutter und so, war es ganz offensichtlich. Die verließen einfach alles. Es waren Fischer. So, Johannes war einer dieser Fischer, die eben wie andere, also vier Fischer auf jeden Fall mal in dem Gefolge Jesu, dann kamen ja immer mehr dazu, kann man dann alles nachlesen. Wenn das mit der Salome stimmt, man ist nicht ganz sicher, aber es könnte sein, ja, dann gibt es die Vermutung, dass es eine Schwester von Maria wäre, dann wäre quasi dieser Johannes ein Cousin von Jesus. Das ist ja nicht so klar. Wir wissen von Johannes dem Täufer, da gibt es Verbindungen, Elisabeth und so, aber hier ist es nicht so klar, ob das so ist. Manche vermuten es, man weiß es nicht sicher. Oft wird er zusammen mit seinem Bruder Jakobus erwähnt, eben dieses Wort Boanerges, Anerges von, das geht so Richtung Energiegeladene. Kennt ihr solche? Die gehen so, können so hoch gehen, weißt du, die. So, ja. Ist nicht einfach Choleriker, das wäre zu einfach, aber einfach sehr emotionale Menschen, würde man sagen. Sagen wir es mal liebevoll, emotionale Menschen. Ja. Die hatten ganz, also was die für Ideen hatten. Ja. Können wir mal, die wollen uns da nicht reinlassen, Jesus, können wir da mal Feuer vom Himmel fallen lassen und die mal so kaputt machen? So Ideen hatten die. Sagt Jesus einmal, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Was redet ihr denn für ein Zeug? Ah ja, und dann, oder andere Ideen. Wie können wir das denn machen in der Ewigkeit? Wer sitzt denn dann wo? Wir hätten einen Vorschlag, wo wir sitzen. Und zwar zu deiner Rechten. Rechts war der Ehrenplatz. Und Jesus sagt, ja Liebe, was ist denn mit euch los? Wie seid ihr denn drauf? Und er hat die richtig in die Mangel genommen und die haben sich verändert. Das Evangelium, die Johannesbriefe, sind durchdrungen auch von der Botschaft der Liebe Gottes. Da wurden Menschen echt verwandelt und Johannes hat es erfahren. Und man wirklich sagen, es ist zu Recht so, dass man ihn Apostel der Liebe nennt. Hier habe ich es nochmal, die erlebten echte Veränderung, Verwandlung ihres Wesens und wurden später zu Säulen der Urgemeinde, wie auch ein Petrus. Säulen der Urgemeinde. Ganz, ganz wichtig. Jakobus wurde auch mal festgenommen, Gefängnis und so. Kennen wir vielleicht diese Geschichten. Und dieser Johannes war der Einzige, der nicht eines quasi Märtyrertods, wenn man so will. Gut, Judas war nochmal anders. Also mit anderen Worten, er starb eines natürlichen Todes. So viel also zu diesem, wer dieser Mensch ist. Wann und an wen hat er denn geschrieben, dieses Evangelium? Der Irenäus sagt, Johannes schrieb, als er in Ephesus war und schrieb von dort das Evangelium. Und in Ephesus war es wohl auch so, dass er die Offenbarung schrieb. Offenbarung. Und das hat auch mit dem, er war nicht lange da, aber auch an anderen Plätzen, aber die Adressaten sind wohl dieselben sieben Gemeinden wie in den Sendschreiben. Smyrna, Laodicea, Sardes und so. Wir kennen ja, diese Offenbarung 2 und 3, diese sieben Gemeinden Kleinasiens und wahrscheinlich schreibt er auch an diese dort schon entstandenen Gemeinden. 95 nach Christus, also schon eine Zeit lang, ja, nachdem alles passiert ist. Und schrieb eben nicht nur das Evangelium, sondern auch drei Briefe, Johannesbriefe. Der erste Johannesbrief fängt ganz ähnlich an wie das Evangelium, werden wir nachher noch sehen. Und dann eben diese berühmte und oft nicht leicht zu verstehende Offenbarung, die Offenbarung. Dann, wie schrieb Johannes? Also der war ja jetzt kein so, der war halt Fischer und war nicht Arzt. Wir haben den Unterschied gesehen, letztes Mal auch Lukas und so. Das heißt, er schrieb das ein bisschen anders. Und es gibt eine ganz einfache Gliederung, die wollte ich euch mal zeigen, über das Johannesevangelium. Die steht nicht so in unserer Bibel drin, aber die finde ich ganz interessant. Und zwar ist es so, dass man sagt, dieser erste Abschnitt mit diesem, im Anfang war das Wort und so, das kommt dann gleich, nennt man Prolog, so Einleitung, Prolog, so die Einführung. Und dann gibt es so Begriffe, die immer wieder auftauchen. Dann gibt es die Zeit der Überlegung oder Überlegungen. Das ist dieser Abschnitt. Die Zeit des Meinungsstreites, sich so gestritten hat mit Leuten. Dann gibt es die Zeit des Konflikts. Wisst ihr, mit wem hauptsächlich? Ja, mit den Frommen, den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern. Da waren viele Konflikte. Die Zeit der Krise. Die Zeit des Gesprächs. Ganz besondere Gespräche waren. Übrigens, eines der wichtigen Gespräche finden wir hier in Johannes 17, da geht es um ein langes Gespräch mit seinem Vater, das hohepriesterliche Gebet, Jesu in Johannes 17. Er spricht mit den Jüngern lange und dann spricht er mit seinem Vater lange. Das ist auch ein gutes Rezept für uns. Also wenn du mit jemand Probleme hast, red ruhig, diskutier ruhig, aber red dann auch mit Gott drüber. Ja, manchmal ist es auch besser, wir reden mit Gott über die Menschen, wie mit den Menschen über Gott. Oder zuerst mit Gott über die Menschen und dann mit den Menschen über Gott. Da finden wir in diesen Kapitel 12, 13, 14, 15, 16, 17 einiges, was Gespräche angeht. Zeit der Vollendung, da geht es dann schon in diese Passionszeit hinein, das Ende seines Dienstes und so und dann eben dieses sogenannte Nachwort, von dem wir vorhin schon ein bisschen was gesehen haben. Genau, dann möchte ich euch ein paar Dinge zeigen, die besonders sind im Johannesevangelium, die sollen uns auch natürlich Mut machen. Vielleicht hat auch jemand das Johannesevangelium schon durchgelesen auf heute, weiß ich nicht. Hatten wir letztes Mal so vereinbart, oder? Noch bevor man kocht, wisst ihr noch so? Bevor man also am Tisch sitzt und isst und kocht, liest man zumindest ein bisschen, aber ist ja freiwillig, kein Problem. Oder man hört sich's an während dem Kochen, ist natürlich auch super. Gibt keine Ausreden heute mehr, die Bibel nicht zu lesen. Gibt wunderbare Möglichkeiten, auf dem Weg zur Arbeit. Du kriegst sie vorgelesen von Heinz Rühmann. Oder von wem auch immer. Ja, kannst alles dir aussuchen. Kannst deine Lieblingsschauspieler wählen. Sie lesen dir die Bibel vor. Ja, also wirklich toll. Oder eben selber lesen in anderen Sprachen, die es gibt. Es gibt alle möglichen Variationen. Ein sehr einzigartiger Rahmen, den werde ich eben nachher kurz zeigen. Nur 7 Wunder, das ist relativ wenig. Ganz anders wie bei Markus, Action-Evangelium, erinnert euch noch, der die Zeichen und Wunder, die Machttaten Gottes im Blick hat. Das hat der Johannes nicht, er hat andere Schwerpunkte. Er bringt zum Beispiel etwas ganz Interessantes, er bringt die Feste, die jüdischen Feste, relativ häufig, 3-mal das Passafest, Laubhüttenfest, Tempelweihfest und dann noch ein ungenanntes Fest, wo man nicht genau weiß, ist es Purimfest oder weiß man nicht genau, das bringt er alles rein. Viele Gespräche in unterschiedlichen Kapiteln, auch mit verschiedenen, völlig unterschiedlichen Menschen, diesen Frommen, diesen Nikodemus, diesen Priester, diesen Schriftgelehrten, diesen Theologen, dann mit der Samaritanerin oder Samariterin, die passte gar nicht zu diesem jüdischen Denken, das war so ein ganz anderer Bereich. Dann die Abschiedsreden und dann interessant auch, wie Jesus sich unterhält als der Auferstandene. Jesus hat ja, als er auferstanden war, gegessen zum Beispiel. Jetzt hat er ein Auferstehungsleib, er konnte durch Wände gehen, konnte aber gleichzeitig essen. Ganz spannend, so wie sich das verhält, als der zuerst von den Toten auferstanden ist. Kann man da mal gucken, wie das Johannes beschreibt. Die Göttlichkeit Jesu ist ihm ganz wichtig. Also nicht nur Jesus ein guter Mensch, die Göttlichkeit Jesu, was wir heute so gesungen haben, vorhin auch diese Lieder, da würde der Johannes sagen, genau, ihr habt es verstanden. Mensch, ihr seid 2018, ihr seid ja tausende Jahre später, ihr habt es echt verstanden, so ist das. Genau, hätte ich genauso gesehen, was er für uns getan hat, die Sünde der Welt und das Lamm und Juda und was wir vorhin, diesen Liedern, das betrifft eben das, was auch Johannes auf dem Herzen hat. Und dann eben ganz stark die Sache mit der Liebe, mit der Liebe. Es ist ein Evangelium der Einfachheit, er braucht nur 700 Wörter, das ist enorm wenig, da kann heute ein 5-Jähriger schon mehr Worte, ja, also das ist nichts Besonderes, relativ einfache Sprache. Er hat 9 Kapitel für 9 Tage, das kann man richten, da steht dann immer da und am nächsten Tag und am nächsten Tag. Und das ist dann wirklich so 9 am Stück, kann man sich mal angucken, die Kapitel 12 bis 20. Der Vater wird 136 Mal erwähnt, das ist viel. Glaube 98 Mal, Welt, also Kosmos steht hier 78 Mal. Das sind so Begriffe, die für den Johannes wichtig waren. Dann hat er etwas, was die anderen nicht haben, weder Matthäus noch Markus noch Lukas, was wir aber alle kennen, die Ich-Bin-Worte. 7 zufälligerweise, ich glaube, das ist kein Zufall, 7 Ich-Bin-Worte. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin das Leben, ich bin der Weinstock und auch ich bin der König. Ja, das ist auch noch ein Ich-Bin-Wort, Ego Emi, Ego heißt ich. Ich bin Worte Jesu. Und dann eben Gott als Vater, habe ich schon erwähnt, taucht auch sehr oft auf, ist ihm ein großes Anliegen. Weil der Johannes als Apostel einer der 12 war, war er Augenzeuge. Also er hat es selber mitbekommen. Muss man einfach wissen, wenn man Johannes liest, liest man von einem, der live dabei war. Markus war nicht dabei zum Beispiel, ja. Lukas war nicht live dabei, Johannes war live dabei. Einer der Zeugen, Augenzeuge. Das ist vielleicht mit ein Grund, warum viele Menschen das Johannesevangelium so ansprechen, weil sie spüren, das schreibt einer, der dabei war, live. Augenzeuge. Aus erster Hand kriegen wir da Beispiele vermittelt. Und er schreibt etwas über den Tröster auch. Der Lukas schreibt ja da schon einiges drüber über den Heiligen Geist, aber auch Johannes lässt sich das nicht nehmen und schreibt hier in diesem Kapitel 14, 15 und 16 quasi am Stück, wenn man so will, fast am Stück, ganz viel über den Heiligen Geist, was der kommt, wenn der kommt, was der macht und so, finden wir also schon bei Johannes auch Hinweise. Lukas hat das noch drin, die anderen beiden haben das kaum. Und aufgrund dessen, dass er Augenzeuge war, ist es eben so, dass 82%, was er hat, haben die anderen nicht. Haben die anderen nicht. Man kann also ständig Matthäus, Markus, Lukas lesen, wird immer wieder ähnliche Dinge finden. Wenn man aber Johannes liest, dann kommt ganz viel Neues, was die anderen nicht haben. Ja? Und am Ende sagt er auch, im Johannesevangelium, so endet das Buch, wenn wir all das, was Jesus getan hat, aufschreiben wollten, dann würde die Weltbücher, also das würde... Da müsste man unendlich viele Bücher, da hat noch viel mehr gemacht. Aber das, was ich jetzt euch schreibe, das reicht. Mehr muss man nicht wissen. Ja, und das ist auch wichtig für uns. Wir brauchen keine neue Bibel. Wir brauchen keine neuen Offenbarungen, was das betrifft. Das heilige Wort, die Schrift, die Bibel ist ausreichend für unseren Glauben. Dass sie ist der Maßstab. Dass Gott sonst noch redet, ist ganz klar, kein Problem. Aber die Bibel muss nicht ergänzt werden. Mach nichts dazu, nimm nichts weg. Und ich möchte jetzt mit euch noch einen Bibeltext anschauen, diesen Anfang, weil der so bekannt ist und so wichtig ist. Ich habe ihn mal mitgebracht, wir kennen ja mittlerweile die Sprache schon, also fast alle eigentlich, dieses en arche en ho logos, dieses Logos, im Anfang war das Wort. Arche, kennen wir dort Arche? Die Arche Noah kennen wir doch. Arche, die Arche, Arche, im Anfang war das Wort. Und, Kai heißt immer, und das Wort war bei Gott, da haben wir Theo, also Gott, so, ja, Pros, also eigentlich zu Gott hin, auf Gott hin ausgelegt, so. Und Gott war das Wort, so. Dies war im Anfang bei Gott und dann geht es halt immer so weiter. Das müssen wir jetzt nicht alles auswendig lernen, aber interessant ist noch ein kleines Wörtchen und zwar dieses. Das heißt, das ist ein Z, das heißt Zoe. Hier ist auch nochmal Zoe. Und Zoe heißt Leben. Normalerweise heißt Leben aber Bio. Biologie ist die Lehre vom Leben. Bios ist Leben. Jetzt steht hier aber nicht Bios, sondern Zoe. Und Zoe ist das göttliche Leben. Es gibt auch Menschen, die Zoe heißen. Mädchen, Frauen, Zoe. Ja. Heißt eigentlich göttliches Leben. Ja. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Dieses göttliche Leben. Nichts natürliche Leben. Das heißt, der Johannes hat hier schon gesagt, wenn du Jesus anguckst, guck nicht nur mit natürlichen Augen auf diesen Menschen. Das ist nicht nur ein Mensch gewesen, da war was Göttliches in diesem. Das war auch Gott, der war nicht nur Mensch. Der war Mensch und Gott zugleich. Ganz wichtig. Und jetzt habe ich es nochmal mitgebracht, auf Deutsch natürlich, und habe jetzt bei diesem, weil das Wort Logos taucht immer wieder auf, und das heißt nicht nur Wort, ja, es steht zwar da, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so, aber wir haben das schon mal entdeckt zusammen, wer ist gemeint mit dem Wort? Jesus ist gemeint. Das ist eindeutig. Nicht die Bibel, Jesus ist gemeint. Und deswegen habe ich es jetzt mal bewusst so übersetzt oder eingetragen, guck mal, man darf das tatsächlich so lesen, obwohl da steht, im Anfang war das Wort, könnte man völlig problemlos das auch so lesen, im Anfang war Jesus Christus. Jesus Christus war bei Gott und Jesus Christus war Gott. War Gott. Jesus Christus war am Anfang bei Gott. Durch Jesus Christus ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne Jesus Christus entstanden ist. In Jesus Christus war das Leben, dieses göttliche Leben und dieses göttliche Zoe, dieses göttliche Leben war das Licht der Menschen. Und es geht dann weiter, das habe ich jetzt hier nicht, dass dieses Licht in die Finsternis scheint. Und wir denken dann immer, wenn wir über das Licht reden, ja, Weihnachten, Kerzen, Licht der Welt und so, Jesus ist in die Welt gekommen, die Dunkelheit, das stimmt schon. Aber ich möchte uns daran erinnern, das größte Fest der Christenheit war bis vor wenigen Jahrzehnten nicht Weihnachten, sondern Ostern. Bis vor wenigen Jahrzehnten. Weihnachten hat quasi Ostern, wie soll man sagen, abgelöst. Das ist jetzt nicht eine Katastrophe, aber das hat was mit unserem, das hat was mit Geld zu tun. An Weihnachten wird am meisten Umsatz gemacht, nicht an Ostern. Klar, Osterhasen, Ostergeschenke, Osternestchen und alle Osterlamm, Lämmer und alles. Aber Weihnachten, da geht es richtig los. Ja. Da wird richtig umgesetzt, da geht was, ja, über die Ladentheken. Aber in der Kirchengeschichte war immer von Anfang an, war Ostern das Fest der Christenheit. Und wir haben die Möglichkeit, es wird jetzt in den nächsten Tagen auch erscheinen, Stadtanzeiger, da haben wir auch einiges reingesetzt und reingeschrieben. Und da habe ich das auch nochmal betont, dass was nützt denn Weihnachten ohne Ostern? Was nützt dir denn, wenn Jesus auf die Welt gekommen ist, aber nicht am Kreuz gestorben ist? Das nützt dir gar nichts. Es nützt niemand etwas. Was nützt uns ein Weihnachtsbaum mit tollen Geschenken, wenn wir das Geschenk, was hier am Kreuz hing für uns Menschen, wenn wir das nicht annehmen, aufnehmen, auspacken und damit leben. Und darum hat der Paulus auch gesagt, wir predigen nicht den geborenen Christus, sondern den gekreuzigten Christus, den auferstandenen Christus. Und das hat der Johannes schon in diesen, das ist der Prolog, das ist nur der Eingang. Für manche klingt das auch merkwürdig, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort war im Anfang bei Gott und durch das Wort ist alles, aber es ist ja Jesus gemeint, dann wird es eben klarer, darum habe ich das gleich reingesetzt. Das ist wirklich so, es geht um Jesus, er ist das. Und es geht dann hier weiter eben, dass dieses Licht in die Finsternis scheint und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das ist bis heute noch so. Jeder Gottesdienst, den wir hier feiern, zum Beispiel heute auch in der Gnadenkirche, ist ein Versuch, Licht weiterzugeben. Licht weiterzugeben in die Dunkelheit. Wenn wir Christen sind, wenn du Christ bist, wenn du Kind Gottes bist, bist du Licht der Welt. Hat Jesus gesagt. Ihr seid das Licht der Welt. Aber wenn es Licht der Welt gibt, dann gibt es auch noch was anderes, nämlich Finsternis. Und das erleben wir in unserer Zeit, viel Finsternis, viel Not, viele Schwierigkeiten, viel Fragen, auch was Politik angeht und viele schreckliche Dinge und es ist einfach dunkel auf dieser Welt. Dann nützt auch die Sonne nichts und der Sommer ist alles schön, es ist dunkel in dieser Welt. Und da sagt der Johannes, hat er schon damals verstanden, dass in Jesus Christus dieses göttliche Leben ist, das über den Tod hinausreicht, finden wir schon in den ersten Sätzen. Da ist schon Evangelium drin. In Jesus ist das Leben, das über den Tod hinausreicht. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Ich habe es hier in meiner Übersetzung hier nochmal, da heißt es dann weiter, in ihm war das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in die oder in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Weißt du, Finsternis heißt nicht nur, wenn du ein Mörder bist oder ein Lügner oder ein Steuerhinterzieher oder ein zu Schnellfahrer oder ein zu Spätkommer. Ich mache jetzt immer so einfachere Sachen. Bei Mörder sagt jeder, bin ich nicht und Lügner, nein und nee. Bei anderen Sachen oder ein Übertreiber. Oder einen, der es nicht so genau nimmt. Oder einer, der Dinge vergisst. Also einfach Fehler, also einfach Dinge, die uns halt passieren. Nicht nur große, schreckliche Sachen, auch Kleinigkeiten. Eine falsche Reaktion, ein blöder Gedanke, eine dumme Tat. All das ist auch schon Finsternis. Und da möchte Jesus hineinleuchten. Da möchte er hineinstrahlen. Und schaut, deswegen gibt es eine Verbindung zwischen Jesus und der Bibel. Weil die Bibel ist auch das Wort. Das Wort ist auch unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Und deswegen ist es so wichtig, dass verkündigt wird aus dem Wort Gottes. Und wenn du heute hier bist und du merkst in deinem Leben, da gibt es dunkle Stellen, da gibt es Sachen, die nicht in Ordnung sind. Und die gibt es auch bei dem, der gerade spricht. Die gibt es bei jedem. Dann möchte uns der Johannes einladen, dieses Licht reinzulassen. Ja, dieses Licht reinzulassen, nicht nur Licht an Weihnachten, auch Licht an Ostern. Das größte Licht ist eigentlich an Ostern aufgegangen. Mir geht ein Licht auf, als ich verstanden habe, Mensch, Jesus ist für mich gestorben. Mir geht ein Licht auf, als ich verstanden habe, der hat es ja für mich gemacht. Wir haben es letzten Sonntag, die Sonntag gehört von den Zeugnissen der Täuflinge. Denen ist ein Licht aufgegangen. Und das wünschen wir uns immer wieder auch als Gemeinde, als Kirche, auch als Gnadenkirche, dass uns ein Licht aufgeht, wenn wir im Gottesdienst sind. Dass Gott uns Fragen beantwortet, dass Menschen frei werden, dass wir das nicht nur singen, dass wir das auch erleben. Und eine Möglichkeit, das hat der Johannes in seinem Evangelium immer wieder betont, ist, dass wir das auch glauben. In Johannes 7, Vers 39 schreibt der Johannes, wer glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Das ist, was wir uns wünschen, auch für jede Kirche und auch für unsere hier, dass von der Gemeinde ein Ströme ausgehen, dass etwas rausgeht, wegfließt, positiv. Ein Strom des Lebens. Der Johannes hat es auch geschrieben in der Offenbarung. Im Alten Testament finden wir das auch noch. Da gibt es einen Strom des Lebens. Und dann wird beschrieben, auch im Alten Testament, wenn ein Mensch krank ist zum Beispiel und seinen Finger in dieses Wasser hält, wird er sofort gesund. Das ist was wie so ein, das klingt schon wie so ein Fantasy-Zaubergeschichte, weil das ein heilender Strom ist. Wer mit diesem Lebensstrom, mit diesem Licht, das klingt fast schon esoterisch, aber es ist biblisch, nichts Esoterisches. Die reden oft auch vom Licht, ja. Und vom Strom und von der Energie. Ja, wir meinen es von der Bibel her. Wer Jesus berührt hat, da floss eine Kraft. Wer hat mich berührt? Naja, ist doch viel los. Sagt Jesus, stopp, da hat mich jemand angefasst im Glauben. Ich spüre, dass Kraft von mir ausgegangen ist und die Frau wurde gesund. Und das wünschen wir uns so sehr für unsere Gemeinden und für unsere Kirchen, weil sonst können wir den Menschen, die uns nicht glauben, wenn wir können keinen toten Gott vermitteln. Wir müssen einen lebendigen Gott vermitteln. Der lebt, der handelt, der wirkt, der heilt, der befreit. Alles, was wir gesungen haben. Und Johannes fängt mit dem an. Und ich wünsche mir und wünsche uns, und du wünschst dir das sicher auch, dass wir quasi Fortsetzungen machen von dem, was in den Evangelien steht. Die Apostelgeschichte hat fortgesetzt. Die Apostelgeschichte, die kommt nach den vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Dann kommt die Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist voller mächtiger Wirkungen Gottes. Zeichen, Wunder, Heilungen, Befreiungen, aber auch Verfolgung, Gefängnis, Märtyrer und so weiter. Das Letzte, die Sachen wollen wir nicht, klar. Ja, gibt es jetzt schon auf anderen Erdteilen. Wir haben noch die Freiheit, nutzen wir sie aus, dass noch viele Menschen zum Glauben kommen. Also wir in der Gnadenkirche, wir laden ein, zu Jesus zu kommen. Du kannst zu Jesus kommen, wie du bist, egal was du mitbringst, egal was du verbrochen hast, komm, ja, und lass dir das nicht von jemand ausreden. Zu diesem Leben, zu diesem Licht, und dann wird's hell. Amen. Stehen wir auf, Lobpreisteam, kommt vor. Das ist uns so wichtig, ja, dass wir das verstehen, dass wir da wirklich das auch glauben und annehmen und ergreifen. Herr Jesus, wir danken dir. Du bist das Wort des Lebens. Du bist das Licht der Welt. Du bist die Tür. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wir danken dir, dass wir heute an diesem Sonntag wirklich im Glauben diese Wahrheiten ergreifen dürfen. Und wir möchten wirklich sagen, dass dieser Johannes, dieser Augenzeuge, dass der die richtigen Dinge uns vermittelt hat, die wir heute brauchen. Wir danken dir, Herr, dass dieser Johannes gesagt hat, dass du und wer sich mit dir verbindet, in dieser Wahrheit, in diesem Licht leben kann. Und so möchten wir Menschen sein, die sich aufmachen, in diesem Licht zu leben. Wir möchten als Gemeinde, als Kirche, als Gnadenkirche dein Licht weitertragen in eine Welt, die dieses Licht braucht. Die ganz dringend die Wahrheit der Erlösung, der Heilung, der Befreiung, der Wiederherstellung, des Zurechtbringens braucht. Und wir bitten dich für uns, wo wir selber manchmal im Dunkeln rumlaufen, keine Orientierung haben, so herumtasten, ob da noch irgendwas ist. Wir bitten dich, dass du uns Türen öffnest, durch die wir durchgehen. Herr, du bist ein Gott, der gesagt hat, ich öffne vor euch eine Tür. Und ich möchte dich bitten, dass wenn heute Menschen da sind, die keine Tür sehen, die auf eine Wand blicken, wo keine Tür ist, dass sie erfahren, dass auf einmal, wie aus dem Nichts, an dieser Wand eine Tür entsteht, die du öffnest. Und dass sie dann durchgehen. Herr, manchmal sehen wir diese geöffneten Türen nicht, weil wir in die falsche Richtung schauen. Und darum bitten wir dich, gib uns den Mut, dahin zu gucken, wo wir dich spüren, wo wir dich wahrnehmen, wo wir Leben spüren und nicht Tod. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst und dass jeder Mensch erfahren kann, dass der auferstandene Jesus alle Schuld, alle Sünden, alles Böse ans Kreuz getragen hat, gestorben ist dafür und auferstanden ist. Und deswegen freuen wir uns auf Ostern. Wir freuen uns auf Karfreitag, auch wenn wir hier dann Karfreitag Gottesdienst haben und Ostersonntag die Auferstehung feiern dürfen. Endlich hat es einer geschafft, den Tod zu besiegen. Und in dieser Linie wollen wir gehen, darum wollen wir dir nachfolgen, weil wir dann auch mit dir zusammen den Tod überwinden und ewig leben dürfen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass diese Verkündigung aus diesen paar Gedanken des Johannesevangeliums, dass sie aufgeht in unseren Herzen, dass sie nicht leer zurückkommt, dass du uns Fragen beantwortet hast, weil du Gott bist, geben dir die Ehre. Amen. Bleib noch stehen zum Schlusslied.